was das Gute daran ist, dieser Glaube, bis zur letzten Sekunde Tore erzielen zu können, der wird sich jetzt verinnerlichen. Und falls wir das nochmal brauchen, haben wir das alle im Hinterkopf.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Auch diese Woche melden wir uns hier selbstverständlich mit einem kleinen EM-Spezial, haben allerdings auch wieder einige Themen der Bayern im Petto. Deshalb freue ich mich auch heute wieder, den Mann zugeschaltet zu haben, der sowohl den DFB als auch die Bayern kennt wie seine Westentasche, unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen. Ich trage keine Westen.
Aber wenn du sie tragen würdest, würde ich behaupten, du kennst dich in den Taschen vielleicht sogar ein bisschen weniger aus als beim Bayern oder und beim DFB. Oder liege ich da falsch?
Ja, das kann man so sagen. Das Problem bei Westen ist ja, bei Menschen, die zur Gemütlichkeit neigen, dass die als allererstes eng werden und nicht mehr passen. Deswegen muss man beim Westenkauf immer ein bisschen aufpassen.
Ja, siehst du, auch noch einen kleinen Modetipp direkt zum Anfang dieses Podcasts mitgegeben.
Natürlich,
für alle da draußen.
Hier gibt's alles.
Wir bedienen wirklich das 360-Grad-Paket. Deutschland-Kumbi, wollen wir aber sportlich werden, steht als Gruppensieger mit 7 Punkten im Achtelfinale. Das Spiel gegen die Schweiz wollen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, ist aber jetzt auch schon ein bisschen über den Berg, denn die ganze Konzentration gilt natürlich jetzt im Samstag, wo es gegen Dänemark geht in Dortmund. Und ich bediene mich jetzt einfach mal einem wunderschönen doppeldeutigen Satz, den ich von unserem früheren Capitano Michael Ballack im Fernsehen aufgeschnappt habe. Und zwar, der gesagt hat, wir brauchen vor denen keine Angst haben. Wie siehst du das?
Ja, also jetzt grundsätzlich von der Historie und von dem Standing. Also Deutschland ist eine sehr große Fußballnation und Dänemark ist eine mittelgroße Fußballnation und deswegen muss der Anspruch sein, dass man das gewinnt. Klar, Deutschland hat auch, wenn man an 1992 zurückdenkt, natürlich auch schlechte Erinnerungen an Dänemark. Aber grundsätzlich, also Angst ist, glaube ich, kein richtiger Ratgeber, wenn es darum geht, gegen Dänemark zu spielen. Respekt, ja, aber Angst völlig fehl am Platz und Deutschland ist Favorit und wird meines Erachtens auch weiterkommen.
Siehst du, jetzt hast du schon wieder fast meine nächsten zwei Antworten, Fragen direkt mit beantwortet. So gut bist du schon aufgestellt, so am frühen Morgen, das freut mich. Trotzdem wollen wir natürlich jetzt in unserer ersten Rubrik nochmal ausführlicher über das kommende Spiel sprechen und natürlich auch, ob es vielleicht sogar unclever war, von Niklas Füllkrug in der 93. oder 92. Minute den Schädel da reinzuhalten in die Flanke von David Raum, denn der Turnierbaum sieht schon sehr, sehr knackig aus. Das alles jetzt in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet. Jetzt war das Spiel gegen die Schweiz. So, es steht 1-0 für die Schweiz. Deutschland wäre damit Gruppenzweiter gewesen. Sie brauchten dieses eine Tor, um Gruppenerster zu werden. Du warst im Stadion. Jetzt macht Füllkrug diesen Treffer. Vielleicht kannst du ja auch noch mal ganz kurz erstmal aus deiner Perspektive ja so ein bisschen erklären, was war da los? Also wie hast du das wahrgenommen? Was für eine Ekstase war da? Und war vielleicht aber auch später im Laufe des Abends irgendwann so in der Mixzone zu erkennen, okay, Gruppenerster, das war geil, ungeschlagen ist super, aber jetzt könnten uns auch schon richtige Brocken erwarten?
Ja, also ich weiß, dass man sich in der Mannschaft gar nicht dessen bewusst war, so wirklich, wie schwer der Turnierbaum geworden ist, jetzt auch durch die Tatsache, dass die Franzosen nur den zweiten Platz belegt haben in ihrer Gruppe. Ja. Also der Turnierbaum auf der linken Seite, sage ich jetzt mal, wie er in den ganzen Spielplänen, die man sich ausdrucken kann, dargestellt wird, der ist schon hammerhart. Auf der anderen Seite, wenn du Europameister werden willst, dann musst du alle schlagen. Und wenn du am Ende des Turniers sagen kannst, wir haben Dänemark rausgehauen, wir haben die Spanier rausgehauen, wir haben Frankreich rausgehauen und im Finale haben wir dann gegen Österreich gewonnen, dann ist es ja, also ein wertigerer EM-Titel als das ist ja kaum möglich. Das kennen wir ja auch vom FC Bayern, dass es eben Jahre gab, also gerade 2001 oder auch 2013, was da für Mannschaften besiegt wurden. Das ist dann schon aller Ehren wert, aber es macht keinen Sinn, da in der 92. Minute sich zu überlegen, nee, jetzt wollen wir Zweiter werden, weil wir den einfachen Turnierbaum wollen. Mhm. Ich habe, oder wir, Manfred Siedelbauer und ich, wir haben gestern ein Interview gehabt mit Kai Havertz und der hat gesagt, also so ein emotionales Unentschieden in der letzten Minute kann manchmal mehr pushen als so ein lockeres 3-0, weil du als Mannschaft zusammenwächst, weil du das Wissen hast, okay, wir können auch ganz, ganz spät nochmal so ein Spiel drehen.
Du sprichst es gerade schon super an, was Kai Havertz dazu gesagt hat. Wir wollen natürlich jetzt einmal den Mann sofort dazu hören, der das Tor am Ende auch erzielt hat, und zwar Niklas Füllkrug. Der hat sich nämlich oder hat in eine ganz ähnliche Kerbe geschlagen wie Kai Havertz. Hören wir uns doch mal ganz kurz seinen O-Ton an.
Ja, ist natürlich schön. Ich bin dann auch zur Eckfahne, zum Glück zu der Eckfahne, wo unsere Bank ist, weil das echt ein schöner Moment für so eine Mannschaft ist, wenn man das dann zusammen feiern kann und da einfach zusammen dieses Glücksgefühl spürt. Und das schafft Erinnerung, das schafft eine Basis, um weitere Erfolge zu schaffen. Und vor allen Dingen, was das Gute daran ist, dieser Glaube, bis zur letzten Sekunde Tore erzielen zu können, der wird sich jetzt verinnerlichen. Und falls wir das nochmal brauchen, haben wir das alle im Hinterkopf.
Und das klingt ja jetzt schon sehr danach, wie gesagt, wie du es eben angedeutet hast, Kumbi, was Havertz auch meinte. Hey, klar sind 5-1-Siege am Anfang gegen Schottland toll, weil sie dir auch ein gewisses Selbstbewusstsein geben, eine gewisse Euphorie im Land. Aber diese ganz, ganz späten Tore, wir alle ziehen natürlich jetzt die ganze Zeit den Vergleich zu David Odonko, Oliver Neville 2006 gegen Polen, dieses, auch wenn es damals der Siegtreffer war, aber wo es ja auch so eine Ekstase, so eine Euphorie dadurch entstanden ist. Das kann so eine Mannschaft nochmal zusammenschweißen und, wie es Niklas Füllkrug gerade sagt, viel wichtiger, falls es jetzt gegen Dänemark am Wochenende falls man zurückliegen sollte, hat man dieses Vertrauen vielleicht mehr in sich, wie Leverkusen es in der Saison hatte, zu sagen, hey, wir haben es schon einmal geschafft, warum sollten wir nicht wieder so spät den Ausgleich erzielen können?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde grundsätzlich, die ganze Gruppenphase war gut komponiert für Deutschland. Also du gewinnst locker zum Auftakt, hast schon mal Schwung aufgenommen. Dann überstehst und bestehst du gegen ja gar nicht so schwache Ungarn in Stuttgart, heizt das Ganze nochmal mehr an und dann gehst du nochmal durch das tiefe Tal Schweiz und schaffst es da in der letzten Minute zu treffen oder in der allerletzten Minute. Da waren jetzt alle Komponenten drin, die eine Mannschaft in einem Turnier braucht. Sie haben sich alles bewiesen. Sie haben sich bewiesen, dass sie zaubern können. Sie haben sich bewiesen, dass sie kämpfen können. Und sie haben sich selbst bewiesen, dass sie auch spät treffen können. Also da ist viele Zutaten sind da dabei, die dich durch so ein Turnier tragen können.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, wie die Gruppenphase verlaufen ist. Du hast jetzt am Ende 7 Punkte, wurdest Gruppenerster. Wie gesagt, hast du diesen emotionalen Schlussakkord mit Füllkrug gehabt, hast natürlich aber auch an sich ein schwieriges Spiel gegen die Schweiz zum Schluss, ne, wo man natürlich auch kritische Aspekte sehen kann. Wenn du jetzt so ein bisschen so ein Fazit von der Gruppenphase ziehen müsstest, natürlich auch mit Blick, wie die Konkurrenz sich geschlagen hat. Du hast es eben gesagt, die Franzosen werden nicht Erster, die Belgier sind nicht Erster geworden in ihrer Gruppe. Wie gut ist denn das deutsche Team jetzt? Ich meine, also das ist irgendwie für mich so schwierig zu packen, weil auch so schwierig ist, die Gegner einzuordnen, finde ich irgendwie.
Ja, Quervergleiche sind bei sowas immer schwierig. Also deswegen ist die Bundesliga ja so ein fairer Wettbewerb, weil jeder zweimal gegen den anderen gespielt hat. Da lässt sich das alles viel besser messen, sage ich jetzt mal, wer wie stark ist. Aber wie unterschiedlich man Mannschaften bewerten kann, siehst du ja daran, dass die Ungarn mit einer, ja, ich glaube 4 Punkte haben sie doch, oder?
Die Ungarn haben 3. Ukraine, ja. Ich glaube, Ukraine ist die Mannschaft, die mit 4 ausgeschieden ist tatsächlich.
Genau, richtig, so rum war es, genau. Also die Ukrainer haben 4 Punkte und scheiden aus und die anderen haben auch 4 Punkte und kommen weiter. Also da lässt sich ein Quervergleich durch diesen Modus, ist da ganz, ganz schwierig. Aber ich würde bei den Favoriten schon Deutschland dazu zählen. Die Spanier haben durchweg überzeugt, die Österreicher sind ein Geheimfavorit und dann würde ich aber auch schon Deutschland da mit dazu zählen. Also auch durch diesen Heimpush, also der EM-Titel ist auf alle Fälle drin.
Okay, sehr gut. Die Aussage, also bei den Bayern brauche ich immer ganz häufig, um solche Aussagen aus dir rauszukitzeln, und beim DFB haust du so einen mal raus aus der Hüfte, das gefällt mir.
Ja, ich habe ja alle 3 Spiele jetzt im Stadion erlebt und man merkt schon, dass da eine gewisse Euphorie herrscht, dass die Leute einfach heiß sind auf diese Mannschaft und dass da ein Vertrauen des Publikums in die Mannschaft herrscht. Klar, in Frankfurt war die Stimmung teilweise ein bisschen bedeckt, weil man, glaube ich, überrascht war. Also es beschäftigt sich ja nicht jeder tagtäglich mit der Schweizer Nationalmannschaft. Ja. Ich glaube, da haben viele gedacht, das geht der deutschen Elf ein bisschen lockerer von der Hand. Aber die Schweizer, die haben ja so gespielt, wie wir es eigentlich von den Ungarn und von den Schotten erwartet haben. Mhm. Nämlich aggressiv und mal einen Fuß stehen lassen und auch mal einen Körper reindrücken und so weiter. Die waren sehr, sehr giftig. Und das, glaube ich, hat die deutsche Mannschaft auch überrascht, genauso wie das Publikum.
Jetzt ist natürlich die Frage, auch wenn du es eben schon berechtigterweise gesagt hast, okay, Quervergleiche in so einem Turnier sind immer schwierig. Jetzt wartet mit Dänemark eine Mannschaft, wie ich finde, die sehr vergleichbar trotzdem mit der Schweiz ist, weil sie halt eine gewisse ja, internationale Erfahrung, auch eine gewisse internationale Klasse im Kader besitzt. Wenn man jetzt an viele Premier League Stars zum Beispiel denkt, ja, auch in der Schweiz sind viele namhafte Leute, besonders in der Defensive unterwegs. Auch eine sehr, sagen wir mal, robuste, skandinavische Gangart im Zweikampf, die da irgendwie mit dabei ist. Sind die beiden Teams irgendwie zu vergleichen? Also hast du auch das Gefühl, dass da so ein ähnliches Kaliber auf uns wieder zukommt, also auf die deutsche Nationalmannschaft? Oder ist da doch noch ein Unterschied von der Qualität da?
Nee, von der Größenordnung würde ich die Schweiz und Dänemark tatsächlich auf eine Stufe stellen. Ich glaube, den Vorteil, den die Dänen noch haben, ist diese skandinavische Lockerheit und dieses Sympathische. Und die sind jetzt nicht übermäßig traurig, wenn sie ausscheiden sollten, sondern die gehen rein mit Spaß und Stimmung. Das sieht man ja auch an den Fans. Also was unser Reporterkollege Martin Quaster regelmäßig von den dänischen Fans an Bildmaterial ranschafft vom Campingplatz, so wie die Fans sind, ist auch die Mannschaft. Also ich sage jetzt nicht, dass die irgendwie Luftikusse sind und das Ganze nicht ernst nehmen, aber ich glaube, du brauchst einfach als so eine Fußballnation wie Dänemark, die so zwischen den Welten wandelt, ein kleines Land, aber gute Fußballer, da brauchst du diese Lockerheit und ja, also jeder, der dänische Bekannte hat oder dänische Freunde oder mal in Dänemark im Urlaub war, so sind die einfach. Und ich glaube, das bringt ihnen schon gegen, sag ich mal so, ernsthafte deutsche Menschen ein bisschen einen Vorteil auf dem Spielfeld.
Ich kann es bestätigen, ich weiß, die Dänen haben ja sozusagen ihr entscheidendes drittes Gruppenspiel gegen Serbien in München hier absolviert. Ich durfte da unterwegs sein in der Stadt und mit ein paar Dänen sprechen oder mit einigen Dänen sprechen. Ich kann es nur bestätigen, was du sagst. Sehr, sehr freundliche Menschen, die vor allem nicht alles so ernst nehmen. Also ich sag mal,
keineswegs verbissen.
Nee, überhaupt
also
nicht.
Also die spielen Fußball, die arbeiten nicht Fußball, ja, sondern die spielen Fußball.
Ja. Und sie leben auch Fußball genauso, ne? Also nach dieser Attitüde irgendwie, dieses hey, mal gucken, was möglich ist und wir freuen uns da zu sein. Wir wollen natürlich, sind ja ehrgeizig, klar, aber wie du es eben gesagt hast, nicht verbissen. Und das ist, finde ich manchmal ein ganz, zumindest was privat angeht, ich hoffe natürlich trotzdem am Wochenende, dass sie davon nicht ganz so viel auf dem Platz zeigen können, von dieser Lockerheit, aus Sicht der deutschen Brille irgendwie und trotzdem ist es einem im Persönlichen ganz angenehm, mit ihnen sozusagen zu kommunizieren. Das wollen wir nochmal ganz kurz hier festhalten. Lass uns nochmal kurz auf das Spiel blicken, denn es wird sich ein bisschen was in der Startelf tun müssen. In der Defensive wahrscheinlich. Jonathan Tah fällt aus aufgrund einer Gelbsperre. Vielleicht deine Einschätzung ganz kurz. Julian Nagelsmann hatte danach gesagt, er versteht die gelbe Karte nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon die Fernsehbilder gesehen hat. Ich meine, der springt ihn eigentlich gefühlt mit einem Knie voraus in den Nacken. Also
ja,
ich persönlich würde sagen, das ist eine klare gelbe Karte.
War eine klare gelbe, war einfach zu ungestüm.
Ja.
Jonathan Tah hat aber auch schon vor dem Spiel angekündigt, er wird seine Zweikampfführung nicht ändern. Das geht ja auch nicht. Du kannst nicht mit angezogener Handbremse Fußball spielen. Aber es ist natürlich schon bitter, weil ja gleichzeitig Antonio Rüdiger mit einer Zerrung sehr, sehr fraglich ist. Das wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Ob er spielen kann und eine komplett neu aufgestellte Innenverteidigung ist möglich, aber schwierig.
Nico Schlotterbeck wird sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall spielen, selbst wenn es Antonio Rüdiger schaffen sollte. Kam ja auch dann für Jonathan Tah in der zweiten Halbzeit gegen die Schweiz schon rein. Sollte da schon so ein bisschen ja, Match-Feeling, Match-Praxis sammeln. Ist, glaube ich, auch deiner Meinung nach der dritte Innenverteidiger vor Waldemar Anton, vor Robin Koch, der den Vorzug bekommen wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mit Schlotti rechne ich fest. Und dann rechne ich auch mit Waldemar Anton, falls Antonio Rüdiger wirklich ausfallen sollte, weil der hat mir auch in den Vorbereitungsspielen besser gefallen.
Ja.
Und ist, glaube ich, nochmal eine Ecke besser als Robin Koch.
Rechnest du auch, jetzt sind wir schon gerade bei der Defensive, gehen wir jetzt mal davon aus, Rüdiger schafft es vielleicht sogar. Und selbst wenn nicht, also ein Anton, ein Schlotterbeck, rechnest du auch mit einem David Raum über links, der ja dann die Flanke geschlagen hat zum 1-1 und an sich, wie ich fand, das war so die erste halbe Stunde von ihm im Turnier. Maxi Mittelstädt davor ein super Turnier gespielt, ja auch die Vorlage gegen Ungarn und alles und da ein bisschen unglücklich gewesen gegen die Schweiz, kam nicht so ganz rein und David Raum schon viel Tempo reingebracht irgendwie.
Also vorab gesagt, ich halte beide für überragende Fußballer, sonst wären sie nicht Nationalspieler, aber ich oute mich auch als großer Skeptiker in Sachen Maxi Mittelstädt. Also die letzten 5 Länderspiele oder nee, 6 Länderspiele, die ich gesehen habe, da war er immer so gefühlt hinten dran. Er war auch gegen Schottland derjenige, der so ein bisschen der Unsicherheitsfaktor war, der Fehlpässe drin hatte. Dann hat er plötzlich innerhalb von 5 Minuten versucht, 3-mal aus der Distanz zu treffen. Und das war alles so überhastet und so ein bisschen, ich glaube, Nervosität bei ihm gespürt zu haben. Also ich bin ein kleiner Skeptiker, was Maxi Mittelstädt betrifft. Andersrum, bei David Raum, da gefällt mir ja schon so sein Habitus und seine Art, weißt du, so ein bisschen ein kompakterer Spieler, die Tattoos, dann hat er die Stutzen unten, Waden wie andere Oberarme haben und so weiter, also das holt mich halt ein bisschen mehr ab, aber das ist eine Geschmacksfrage, aber ich sehe schon David Raum als jemanden, der sich diesen Platz schnappen könnte. Und Julian Nagelsmann ist ja jemand, der sagt, es gibt die Rollengespräche, aber nichts ist in Stein gemeißelt. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen auf den Gegner einstellen. Und David Raum hat natürlich so eine kleine Erfolgswelle jetzt. Also dem hat man angesehen nach dem Spiel gegen die Schweizer, dass er das schon richtig geil fand, dass er diese Flanke geschlagen hat auf Niklas Füllkrug.
Man hat es ihm nicht nur angesehen, sondern tatsächlich auch angehört. Deswegen wollen wir ihn jetzt nochmal ganz kurz hören, denn er war auch bei dir oder bei euch sozusagen am Mikrofon. Und hat das zu dem ja entscheidenden Assist gesagt, beziehungsweise zu seinem ersten Turniermoment. Deswegen hören wir doch mal ganz kurz rein. Das hat David Raum bei euch gesagt.
Ich lege mir vor, ich weiß, Fülle läuft ein, ich bringe das Ding scharf. Und so wie wir es im Training geübt haben, hat er ihn auch reingemacht. Wir sind mega happy. Ich hatte meinen ersten Turniermoment. Ich konnte meine Rolle umsetzen. Ich konnte der Mannschaft was geben, wenn ich auf den Platz kam. Genau das hatte ich mir vorgenommen und deswegen bin ich heute einfach glücklich. Also ich glaube, jeder, der sagt, er hat nicht Bock aufzulaufen von Anfang an, den kann man nach Hause schicken. Natürlich will man immer spielen. Ich glaube, am Ende ist wichtig, dass wir es dem Trainer so schwer wie möglich machen. Ich glaube, das haben wir heute auch gemacht. Am Ende kennen wir aber alle unsere Rollen. Der Trainer muss jetzt entscheiden. Wir haben lang genug Zeit. Wir müssen erstmal schauen, welcher Gegner kommt, welches System.
Und jetzt hast du, oder jetzt hat man gehört, in diesem O-Ton diese Freude, diese natürlich auch Erleichterung irgendwie, wie er es beschrieben hat, mein erster Turniermoment, ich bin jetzt auch irgendwie endlich drin, so, das kann mir keiner mehr nehmen, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel nicht gegen Dänemark in der Startaufstellung stehen sollte, so diesen Moment, den hatte ich. Man hat dann auch, wie er ja gar nicht direkt zu Füllkrug und alles gelaufen ist, sondern eigentlich zu den Fans, der richtig geschrien hat, richtig gejubelt hat, so diese Bilder, die wir irgendwie sehen wollen. Jetzt hast du ihn danach in der Mixzone erlebt und ja nicht nur den O-Ton, sondern allgemein längeres Gespräch ja auch unter anderem mit anderen Kollegen geführt. Du hast ihn jetzt eben schon so beschrieben. Er ist natürlich mit seinen Tattoos sehr, sehr auffällig, ne? Und irgendwie, wie du es gesagt hast, sehr robuster, irgendwie körperlicher Spieler. Wie nimmst du ihn allgemein so wahr? Ich glaube, ihr habtet auch im Vorfeld des Turniers die Chance, mit ihm ein bisschen länger zu reden. Was ist er für ein Mensch irgendwie?
Ja, also wir hatten am Media Day die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und der Media Day läuft ja ab wie so ein Speed-Dating, da sitzen die Spieler am Tisch und man kann sich dann zu ihnen bewegen und mit ihnen sprechen und dann gibt es natürlich Spieler, die werden belagert, ich sage jetzt mal Leroy Sané und Thomas Müller und Manuel Neuer, man kennt die Namen und dann gibt es natürlich Spieler wie Henrichs oder auch Raum, die ja halt jetzt nicht ständig ein Interview da geben mussten, sondern auch mal entspannt 5 Minuten da sitzen konnten. Und dann haben der Kollege Manfred Zedelbauer und ich gesagt, jetzt gehen wir mal zu David Raum. Und es war ein super Gespräch, hat erzählt, er freut sich total, dass er in Herzogenaurach ist und er ist ja gebürtiger Nürnberger und er hat mal bei Adidas gearbeitet hier in Herzogenaurach und ist da mit der Ameise, also mit so einem Hubwagen durchs Lager gefahren und so weiter und das sind ja Geschichten, die Fans und auch wir Journalisten hören wollen, die uns so ein bisschen vermitteln, wie so ein Typ tickt und das hat ihn in meinen Augen schon sehr sympathisch gemacht. Der lebt einfach den Traum Nationalmannschaft. Ich glaube, der hatte lange Zeit, ja, ich glaube, dass der jetzt nicht immer den Anspruch hatte, Nationalmannschaft zu spielen, sondern für den ist es immer noch ein großes Abenteuer und dass er sich dann nach so einer Flanke freut und auch so entsprechend in der Mixzone auftritt, das zeigt ja, dass er dass er sich mit seinen Talenten nicht die ganz große Nationalmannschaftskarriere ausgemalt hat, aber jetzt eben dran ist und auf jeden Fall zu den Top 20 gehört.
Jetzt hast du es eben, oder wir haben jetzt schon das angesprochen, in der Innenverteidigung wird es, egal ob jetzt ein oder zwei Wechsel, es wird dort einen Personalwechsel geben. Jetzt hat Julian Nagelsmann 3-mal in Folge mit der gleichen Startelf begonnen. auch wenn ja davor die Thematik war, okay, hat nicht die Schweiz dieses Spiel, wo man schon weiß, man ist zumindest im Achtelfinale weiter das Potenzial, vielleicht so an ein, zwei Stellschrauben was zu machen. Hat er nicht, okay, alles klar, jetzt wird er ein bisschen. Ist denn trotzdem vielleicht drei Personalwechsel am Ende in der Verteidigung einfach ein bisschen zu viel, weil du einfach viel zu viel Rhythmus verlieren würdest?
Glaube ich jetzt gar nicht, weil die Spieler sitzen jetzt 4 oder 5 Wochen aufeinander. Die haben ja genügend Trainingseinheiten, auch gewisse Dinge mal einzuüben. Also ich glaube jetzt nicht, dass Julian Nagelsmann 4 Wochen lang immer A11 gegen B11 spielen hat lassen, sondern da wird auch mal durchgemischt. Also klar, 3 Wechsel sind viel in einem Turnier, aber verkraftbar.
Dann schauen wir auf die letzte Personalie, wo jetzt natürlich Wechsel auch teilweise von der Öffentlichkeit gefordert werden, zumindest im Raum stehen, beim Wortwitz zu bleiben, und zwar Niklas Füllkrug. Auch wir haben jetzt letzte Woche schon gesagt, hey, eigentlich würde es sich mal anbieten. Du hast eben ganz schön gesagt, Spieler, die das so leben, bei der Nationalmannschaft zu sein, im Vergleich von David Raum. Und ich finde, Niklas Füllkrug ist eigentlich das Paradebeispiel, was es bedeutet, ja, einfach nur unfassbar glücklich zu sein und unfassbar stolz und das so auszustrahlen nach draußen. Nicht nur auf dem Platz jetzt mit Toren und auf sich auf die Brust klopfen, sondern in Interviews, alles drumherum, wie sein Auftreten ist. Und meine persönliche Meinung, das soll überhaupt nichts gegen Kai Havertz sein, ist, Niklas Füllkrug hat es mittlerweile wirklich absolut verdient, in dieser Startaufstellung zu stehen. Nicht nur, wenn man jetzt irgendwie sagt, er hat toll das letzte Tor gemacht, sondern weil er mit seiner Körperlichkeit etwas mitbringt vorne, diese Abschlussstärke, die einfach einmalig in diesem Kader ist. Jetzt kann man natürlich sagen, er ist auch der beste Joker, den Deutschland in großen Turnieren jemals hatte. Dementsprechend vielleicht der Parade-Joker von der Bank, der so ein Spiel nochmal drehen kann. Aber warum denn immer erst ein Spiel drehen müssen, wenn man auch von vornherein vielleicht nur mit 1, 2 Toren führen kann? Wie ist deine Meinung zu der Personalie?
Ja, du rennst bei mir offene Türen ein. Also grundsätzlich bin ich von Niklas Füllkrug vollkommen überzeugt, weil er jemand ist, der die Leute mitreißt, weil er eine tolle Torquote hat. Also ich glaube 19 Spiele, 13 Tore. Das spricht ja für sich. Aber es ist schon so ein bisschen ambivalent. Wenn du als Joker immer triffst, dann kann ja die Argumentation auch sein, hey, der ist so ein guter Joker, den behalten wir mal auf der Bank, weil der trifft ja sowieso.
4 Joker-Tore, ne? Also der Top-Joker bei großen Turnieren. Also ist schon sein 4. Tor mit WM und EM zusammengerechnet von der Bank.
Genau, also ich würd ihn spielen lassen. Ob dann wirklich Kai Havertz drunter leiden muss, sei dahingestellt. Man könnte auch drüber nachdenken, ob man vielleicht Flo Wirtz mal eine Pause gibt, weil der wirkte gegen die Schweiz schon, ja, arg überspielt und hat jetzt nicht seinen besten Tag erwischt. Also man kann es ja auch mit Havertz, Musiala, Gündogan und vorne dann Niklas Füllkrug probieren. Also zum Schluss haben ja auch gegen die Schweiz Kai Havertz und Niklas Füllkrug gemeinsam auf dem Feld gestanden. Es ist, glaube ich, keine Entweder-Oder-Entscheidung.
Ich wollte gerade sagen, auch absolut denkbar. Wie gesagt, auch Kai Havertz ja ein großgewachsener Spieler, der zwar ein anderes Profil trotzdem mitbringt als Niklas Füllkrug, aber definitiv, vorne absolute Qualitäten hat. Ne? Die Dänen spielen die meiste Zeit in der Fünferkette, also mit 3 sehr, sehr wuchtigen Verteidigern in der Box. Yannick Westergaard kennen wahrscheinlich noch die meisten von euch da draußen aus der Bundesliga. Der Mann ist 2 Meter groß. Also da brauchst du so ein paar Spieler, die auch irgendwie dagegen halten können, wenn es halt mal am Ende wieder über Flanken, über lange Bälle kommen wird.
Absolut, absolut. Also so ein bisschen ein Brecher braucht man dann vorne drin schon.
Lass uns zum Abschluss dieses DFB-Themas, denn dann wollen wir gleich noch auf die Bayern schauen. Da gibt es nämlich tatsächlich auch sehr, sehr viel zu besprechen diese Woche. Noch kurz über jemanden sprechen, der zwar kein Brecher ist, aber definitiv früher auch in der Nationalmannschaft für Kopfballstärke und für Stürmergefahr bekannt war. Rudi Völler, jetzt heutzutage Sportdirektor der Nationalmannschaft. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, wie ja das gute Laune-Gesicht drumherum, mit dem sich eigentlich, glaube ich, jeder identifizieren kann. Auch der, bevor ich gleich noch kurz über die Rolle von Rudi Völler mit dir reden möchte, hat sich jetzt nochmal auf einer Pressekonferenz gestern zum Havertz-Füllkrug-Vergleich geäußert und das gesagt.
Die Quote von Füller ist sicherlich außergewöhnlich. Ich meine, das ist ja unglaublich, wie er trifft in den Einsatzzeiten, die er hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Spieler wie Kai Havertz. Klar, vielleicht bin ich auch ein bisschen befangen, weil Kai ist ja auch mal ein Spieler gewesen in Leverkusen, den wir in jungen Jahren nach Leverkusen geholt haben, der auch ein überragender Fußballer ist. Und auch wenn er vielleicht jetzt außer dem Elfmeter noch kein Tor erzielt hat, aber ist enorm wichtig für die Mannschaft. Die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er die Bälle hält vorne, wie er sie fordert, auch trotzdem kopfballstark ist, immer anspielbar ist. Und das merken auch die Mitspieler. Ist ja nicht so, dass du brauchst ja auch einen Mitspieler, einen Stürmer. Und das kann Mittelstürmer, das kann Kai wunderbar lösen. Der natürlich nicht der klassische Mittelstürmer ist, wie wir früher mal die Mittelstürmer hatten oder wie es vielleicht der Fülle ist. Aber auf seine Art macht er das auch außergewöhnlich gut.
Jetzt sagt Völler, ich bin da natürlich ein bisschen befangen, einfach aus seiner Leverkusener Vergangenheit. Man weiß auch, dass er trotzdem mit Füllkrug, hat er jetzt auch in einem Interview gesagt, auch einen guten Kontakt hat, viel über die gemeinsame, nicht die gemeinsame Zeit, aber über Werder Bremen zum Beispiel gesprochen hat, wo ja beide Füllkrug vor kurzer Zeit erst noch und Völler in den 80er Jahren gespielt hat. Und trotzdem spricht er sich schon so ein bisschen für den Spielertypen Havertz aus, habe ich das Gefühl.
Ja, er steht da treu an der Seite von Julian Nagelsmann. Also es wäre ja auch schwierig gewesen, wenn er als Sportdirektor da jetzt sich auf die Bühne gesetzt hätte und gesagt hätte, alles, was der Bundestrainer entscheidet, ist Unsinn. Ich will einen Brecher vorne drin haben. Also da verstehe ich Rudi Völler schon, dass er da zurückhaltend und ruhig bleibt und den Status quo erstmal verteidigt. Also wie gesagt, was wäre los gewesen, wenn Rudi, der ja selbst schon Teamchef war der Nationalmannschaft, da öffentlich dem Bundestrainer Tipps gegeben hätte. Das hätte nicht ganz zusammengepasst.
Ich meine, trotzdem weiß man, dass er gestern auf der Pressekonferenz nicht um Statements verlegen war. Er hat ja kurzzeitig den Transfer oder den möglichen Transfer von Waldemar Anton zu Borussia Dortmund, ja, ausgeplaudert, weiß ich nicht, aber zumindest so halb bestätigt. Später versucht noch zurückzurudern, aber das waren eher so Zurückrudern gegen ganz starken Wind. Also auch wenn er das sehr sympathisch versucht hat zu erklären, dass er eher noch aus der Oldschool-Schule kommt, so wie er es persönlich genannt hat, die einfach eine haptische Zeitung auch wirklich in der Hand brauchen und da dann die Informationen herbekommt und liest, okay, weiß ich nicht, du bist ein bisschen näher dran, könnte man glaube ich schon glauben, dass Rudi Völler ein bisschen besser vernetzt ist, als dass er jetzt alle seine Infos aus der Zeitung bekommt.
Ja, das war eine Notausfahrt. Also ich glaube, wir dürfen fest damit rechnen, dass Waldemar Anton zum BVB wechselt.
Ich glaube.
Danke, Rudi.
Danke, Rudi, genau. Letzter Satz nochmal zu Rudi, weil er, wie gesagt, jetzt gestern auch auf der Pressekonferenz war und ich mich einfach nochmal deine Meinung oder deine Einschätzung dazu interessiert, welchen Einfluss, wir reden jetzt alle über Julian Nagelsmann, über das Trainerteam von Julian Nagelsmann, natürlich über Spieler wie Musiala, wie Wirtz, aber welchen Einfluss hat Rudi Völler auf diesen Aufschwung des DFB, wenn man jetzt überlegt, wo er gekommen ist nach der WM 2022, wo dieser Verband in Schutt und Asche lag, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, oder zumindest kurz davor waren, Schutt und Asche zu liegen. Und jetzt in einer Heimeuropameisterschaft, wie du es eben gesagt hast, von Massen begleitet wird und Massen euphorisiert. Welchen Einfluss hat er?
Also ich würde sagen, taktisch hat er keinen Einfluss. Er will, glaube ich, auch taktisch gar keinen Einfluss nehmen. Das ist Sache des Bundestrainers Julian Nagelsmann und seinem Trainerteam. Aber rein von der Stimmung her, ich habe letztens zum Kollegen gesagt, der Rudi Völler, der wirkt für mich wie der Papa von Julian Nagelsmann. Der passt so ein bisschen auf ihm auf und erklärt ihm auch so ein paar Abläufe. Julian Nagelsmann hat es selbst schon gesagt, ich habe mich mit Rudi unterhalten, wie so ein Turnier läuft. Also ich glaube, er ist so als erfahrener, als der Obi-Wan Kenobi für den Luke Skywalker ist Rudi Völler da. So der alte Gelehrte, der weise Mann, der im Hintergrund steht und er ist ein Sympathieträger. Er ist jemand, der auch bei den Fans wahnsinnig beliebt ist. Also wenn man vom Mannschaftshotel steht und die Mannschaft kommt an oder Rudi kommt an, da ist dann immer ein großes Hallo. Solche Volkstribüne brauchst du einfach. Und ich glaube, das tut dem DFB in der Außenwirkung richtig gut, weil du hast es ja selber gesagt, der DFB wirkte lange Zeit kopflos und ohne wirklich echte Sympathie und Galionsfigur. Und das füllt Rudi Völler absolut aus.
Schön, dass du da mir gerade schon die Überleitung selbst in die Hand legst zu dem O-Ton, den ich jetzt zum Abschluss nochmal euch sozusagen da draußen nicht vorenthalten möchte. Und zwar, wo Rudi Völler auch zu diesem Vater-Sohn-Thematik ganz kurz angesprochen wird und zu seinem Verhältnis zu Julian Nagelsmann. Das hat der Rudi Völler dazu geantwortet.
Ja, die Nummer mit Vater-Sohn sollen wir jetzt nicht überbewerten. Das ist eine schöne Geschichte für euch. Wir haben total gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis, offen und ehrlich, das ist ja die Basis bei solchen Verhältnissen und das ist ja auch so gewesen, als ich mit Hansi Flick die paar Monate gemacht habe. Nein, Julian ist ein überragender Trainer, ein junger Trainer noch, aber mit einer großen Erfahrung und macht das bis jetzt außergewöhnlich gut mit seinem Trainerteam, das man auch nicht vergessen darf. Da hat er eine große Unterstützung und ich versuche ihn auch auf meine Art zu unterstützen. Hat natürlich auch das Glück jetzt, wir sind natürlich gut reingekommen in die EM. Die Brandherde, die es vielleicht hätte geben können, die gab es bisher nicht. Deshalb war es für mich jetzt ein bisschen einfacher in den letzten Wochen. Aber klar, wir tauschen uns natürlich aus, ist ja klar.
Jetzt sagt er zwar, Kumbi, okay, die Vater-Sohn-Vergleiche, die kommen eher von euch Medien. Und trotzdem kann er ja auch nicht verbergen. Und so soll es ja auch sein. Und es ist ja auch absolut spürbar, auch zu dem, was du eben schon gesagt hast, dass er und Nagelsmann schon ein besonderes Verhältnis haben.
Ja, und bei der Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann hat Rudi Völler auch eine Rolle gespielt. Also Rudi Völler hat zuerst verlängert und dann wirkte das damals schon auf mich so als wichtiger Punkt für Julian Nagelsmann. Und nach allem, was wir wissen, war er ein wichtiger Faktor, weil Julian Nagelsmann schon wichtig war, dass ihm vertraut wird und dass er nicht nur als Episode gilt, sondern als jemand, der etwas aufbauen kann. Und Rudi Völler ist jemand, der ihm das Schicksal der Nationalmannschaft in die Hand gelegt hat und ihm vertraut.
Dann wollen wir damit, dass mit diesem schönen Satz, dass die beiden sich vertrauen, auch der deutschen Mannschaft vertrauen für den Rest des Turniers, fürs Wochenende, fürs Achtelfinale und jetzt zum Abschluss dieses Kapitels nochmal deinen Tipp. Ich weiß, du liebst das immer so sehr zu tippen. Deswegen will ich dir das nicht nochmal vorenthalten. Sag doch nochmal kurz, was glaubst du,
wie geht's aus? Ja, habe ich dir erzählt, dass ich beim Spiel Deutschland gegen Ungarn das Tippspiel, das Journalisten-Tippspiel gewonnen habe?
Ich habe es gesehen, erzählt hast du es mir noch nicht, aber ich habe es gesehen. Ich war sehr stolz auf dich tatsächlich.
1-0 Halbzeit, 2-0 am Ende, also so schlecht, wie ich immer behaupte, bin ich beim Tippen gar nicht.
Kann man nicht lernen, sowas.
Genau, ich tippe 2-1 für Deutschland.
Zur Halbzeit? Jetzt wollen wir es ja wissen, nachdem wir wissen, dass du so ein kleines Orakel in dir drin besitzt.
Zur Halbzeit 1-1.
Dann könnt ihr euch da draußen schon mal, eigentlich braucht ihr alle das Spiel gar nicht mehr sehen, könnt ihr eigentlich zum Schluss einschalten. Dann wird ein 1-1 zur Halbzeit, 2-1 zum Schluss. Ich gehe mit dem 2-1 mit, ich glaube zwar allerdings, dass Deutschland zur Pause führen wird, dann kurz nach der Pause 1-1 bekommt und dann rund um die 80. wird Füllkrug wieder zuschlagen. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, ne, die Glaskugel, ich habe es jetzt mal grob reingeschaut, für alle da draußen, wie gesagt, die es nicht wissen wollen, jetzt ist auch zu spät zu sagen, hört weg, aber guckt es euch trotzdem an und wir können es ja dann nächste Woche hier im Podcast besprechen, ob irgendeiner von uns so halb recht gehabt hat oder ob wir ganz weit daneben lagen. Damit wollen wir das Thema beenden und zu den Bayern kommen, denn auch da ist ein bisschen was passiert, beziehungsweise deuten sich einige Entscheidungen an. Das wollen wir jetzt besprechen in unserer zweiten Rubrik.
Das Gerücht der Woche.
Da fangen wir an, Kumbi, mit einer Personalie, die rund um die Sebener Straße rumgeistert, und zwar Michael Olise. Der junge Mann ist 22, spielt aktuell noch bei Crystal Palace und soll auf dem Wunschzettel von Max Eberl sehr, 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 sehr weit oben stehen, sogar dass die Verhandlungen schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Grobe Frage erstmal an dich, wie ist dein Stand zu der Personalie, was sind so deine Informationen? Wie realistisch ist denn am Ende ein Transfer von Olise nach München?
Sehr wahrscheinlich, weil der Spieler will auch zum FC Bayern und die Bayern wollen ihn. Also es sieht sehr, sehr gut aus und ich halte ihn auch für den richtigen Transfer zur richtigen Zeit. Ist natürlich schon auch eine gewisse Wundertüte, weil München ist natürlich ein anderes Pflaster als Crystal Palace, aber das wäre schon ein erster richtiger Schritt für den echten Umbruch, weil er natürlich auch ein Mann ist mit einer Perspektive.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, gut, die letzten Tage wandert der Name schon so ein bisschen durch die Gazetten. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass viele der Bayern-Fans, die uns sozusagen hier regelmäßig zuhören, mit dem Namen jetzt auch schon mal konfrontiert wurden. Mir persönlich, ich hatte ihn vorher auf dem Schirm, ja. Ich weiß auch, dass er keine schlechte Saison mit Crystal Palace gespielt hat, wo ja Oliver Glasner auch der Trainer jetzt ist. Und trotzdem kam der schon irgendwie so ein bisschen überraschend in der Gerüchteküche. Ging es dir auch so?
Ja, weil auch wieder alles sehr, sehr leise ablief beim FC Bayern. Aber ich habe dir ja vor vielen, vielen Folgen schon gesagt, es wird sich auf den Flügeln etwas tun.
Das ist korrekt, kann ich bestätigen.
Was Abgänge betrifft, und wenn du auf den Flügeln Abgänge hast, brauchst du auch Zugänge. Von dem her, dass die Bayern auf der Position aktiv werden und wurden, das hat mich jetzt nicht überrascht. Aber der Name Olise, der kam relativ kurzfristig aufs Tableau beim FC Bayern. Die Bayern, die schwimmen ja natürlich so ein bisschen, im Windschatten kann man nicht schwimmen, die fahren im Windschatten dieser Europameisterschaft, weil der Fokus liegt schon sehr auf Herzogenaurach und sehr auf dem DFB-Team und all die anderen Nationen. Da lässt sich's gut arbeiten, glaube ich. Also Max Eberl, glaube ich, ist nicht traurig, dass derzeit Europameisterschaft ist.
Ja, man sieht dich ja zum Beispiel auch nicht an der Säbener Straße rumlungern. Ne? Du darfst in Herzogenaurach und durch Deutschland reisen für uns, sozusagen für Sport 1 und den DFB becovern und schon wird's ruhig. Schon sickert gar nichts mehr raus.
Ja, richtig. Also da gibt es ja wirklich Überschneidungen zwischen Reportern, die für den FC Bayern oder über den FC Bayern berichten und Reportern, die über die Nationalmannschaft berichten. Also ja, also wir telefonieren natürlich alle viel, aber ein bisschen Fokus verlieren auch wir, so, leider Gottes. Wie gesagt, Max Eberl wird's freuen.
Trotzdem, wie du es eben angesprochen hast, durch die Telefone kann man natürlich auch viele Informationen bekommen und so ist es mittlerweile ja relativ übermittelt, dass Olise, der einen Marktwert von um die 60 Millionen hat, wahrscheinlich eine Ausstiegsklausel hat, rund um die ein bisschen über 50 Millionen. Also es wird auf jeden Fall, was genau die genaue Summe am Ende ist, das wird wahrscheinlich für immer das Geheimnis bleiben, aber es wird ein happiger Transfer wieder werden. Der nächste nach Hiroki Ito, der ja zwischen 23 bis 30 Millionen gekostet hat. Du hast es eben gesagt, sowas, auch wenn der FC Bayern ja ein Festgeldkonto besitzt, was selbst Dagobert Duck wahrscheinlich ein bisschen neidisch machen würde, kann man sich nur leisten, wenn man halt auch Abgänge hat. Jetzt ist die große Frage, wer geht denn dann? Kingsley Coman, Serge Gnabry sind die beiden wahrscheinlichsten Kandidaten. Bei Coman wird jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, Paris vielleicht, eine Rückkehr in seine französische Heimat. Serge Gnabry hingegen hat ein anderes Zeichen gesetzt, ist jetzt schon wieder ins Training eingestiegen, also ungefähr 3 Wochen vor offiziellem Trainingsstart. Ich weiß, wir haben es auch schon dutzende Male besprochen, aber was glaubst du denn am Ende wird sich da jetzt tun? Also gehen beide, geht einer von beiden, was ist der Stand?
Ja, also einer von beiden wird gehen. Davon gehe ich fest aus. Also ich kann es nicht beweisen, aber es sind beides Topverdiener und auf den Flügeln muss was passieren. Und beide hatten Verletzungspech in den letzten Jahren und haben auch nicht immer konstant die Leistung gebracht, die man von ihnen erwarten kann. Also, dass die Bayern bei beiden skeptisch sind, kann man absolut nachvollziehen. Ich finde es ein tolles Zeichen von Serge Gnabry, ja, dass er sich jetzt nach seiner Verletzung sofort wieder fit machen will und beweisen will, Leute, mit mir ist zu rechnen. Aber letzten Endes, wie gesagt, auf den Flügeln wird was passieren und da sind Serge Gnabry und Kingsley Coman die Kandidaten 1 und 2, weil mit Leroy Sané wird man weiterarbeiten wollen und wird man weiterarbeiten und gleichzeitig hast du noch Mathys Tel und jetzt hast du noch Olise dazu. Also ja, letzten Endes kann ich es mir gut vorstellen, dass sogar beide gehen, sowohl Serge Gnabry als auch Kingsley Coman.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja irgendwo Platz schaffen. Es geht ja gar nicht mehr nur noch um Gehaltsstrukturen oder um irgendwie die Spieleranzahl im Kader. Ne? Also alleine machst du dir auch Probleme auf, wenn du viel zu viele Leute in der Offensive hast, wenn es am Ende, weil das sind ja alles Spieler, die auch mit einem gewissen Ego und einem gewissen Selbstbewusstsein gesegnet sind, sonst würden sie auch nicht beim FC Bayern München unter Vertrag stehen, den du halt auch nicht viele andere Leute vor die Nase setzen kannst. Genau die gleiche Problematik sprechen wir ja hier jetzt auch seit 1-2 Folgen in der Innenverteidigung, wo auch sich aktuell darstellt, okay, dass du teilweise 4, 5, 6 mögliche Innenverteidigerkandidaten hast. Klar muss der Kader ausgewogener sein als in der letzten Saison. Da haben wir alle gesehen, was du, ja, wo du am Ende wirklich am Schwimmen warst, um es kurz so zu sagen, wie du es eben schon formuliert hast, weil du einfach keine Alternativen mehr hattest. Aber du kannst ja auch nicht überbestückt sein. Also das geht halt in dieser Welt nicht. Da machst du dir auch einfach nur weitere Probleme auf.
Nein, das Ziel ist ja, dass du verletzungsfrei durch die Saison kommst, möglichst verletzungsfrei. Es ist immer so ein bisschen Gambling, es ist eine Zockerei. Wie groß muss der Kader sein, wie groß darf er sein, dass es ruhig bleibt, aber gleichzeitig genügend Leute da sind, um Ausfälle zu kompensieren. Also schwierig, schwierig, aber ich bin kein Freund von aufgeblähten Kadern.
Da haben wir hier so weiter festgehalten. Also du, wir lernen dich heute immer wieder weiter kennen. Du bist kein Freund von aufgeblähten Kadern. Deutschland könnte Europameister werden und Stefan Kumberger trägt privat keine Westen. Also für alle Menschen, die über dich nochmal ein Buch schreiben wollen, hier heute werden viele Infos.
Ich verrate alles und dass ich mehr auf brachiale Stürmer stehe, dann
ja, das auch noch.
Da ergibt sich ein Bild.
Stefan Kumberger ungezügelt in der neuen Ausgabe hier. Das gefällt mir doch. So privat wie nie. So könnte doch die Folge vielleicht heißen. Privat wie nie. Letzter Punkt zu der Olise-Geschichte. ist, wie gesagt, es ist noch nicht offiziell, jetzt für alle, die da draußen schon Schnappatmung kriegen und denken, Gott, habe ich da irgendwas verpasst. Offiziell ist es noch nicht, es sieht aber sehr danach aus, hast du ja uns eben auch verraten. Es gibt jetzt die Thematik, dass er im Olympiakader steht für die Franzosen. Wie gesagt, die Olympischen Spiele sind dieses Jahr in Paris. Thierry Henry, wenn ich ganz richtig informiert bin, ist der Trainer der französischen Fußballmannschaft und Olysee, der bisher noch nicht übrigens für die A-Nationalmannschaft aufgelaufen ist, aber einige Spiele U21, U17 und so weiter gemacht hat, würde im Kader stehen. Mathis Tell wäre auch berufen worden, da haben die Bayern aber ein Veto eingelegt. Das kann man bei Olympia, bei EM kann man das nicht, aber Olympia kann man sagen, nee, da wollen wir nicht, den brauchen wir für die Vorbereitung. Olysee wäre Stand jetzt dabei. Was glaubst du, wie die Bayern versuchen, mit dieser Problematik umzugehen? Denn ich habe es mir eben angeschaut, falls die Mannschaft ins Finale kommen würde, wäre das Finale erst am 10. August. Pflichtspielstart im Pokal wäre der 16. August. Das heißt, Vorbereitung ist nicht. Also die würde er komplett verpassen.
Ja, ganz schwierige Entscheidung für die Bayern. Also ich fand es bei Mathis Tell auch schon ein bisschen fies, dass man ihm da den Traum von Olympia so verwehrt. Ich wäre da so mehr auf der Spur, Leute, ihr dürft diesen Traum leben und wir verzichten da ein paar Wochen auf euch. Aber klar, die Bayern müssen schauen, wo sie bleiben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie Olysee auch sagen, bleib lieber mal daheim, wir haben einen neuen Trainer, wir geben dir eine richtig gute Perspektive. Aber als Franzose in Paris Olympia spielen,
ich wollte gerade sagen,
das ist schon ein großes Ding. Die Chance kommt nicht so schnell wieder, wahrscheinlich nie wieder für die beiden Spieler. Also ich tue mir da ganz, ganz schwer mit einem Urteil. Das muss man halt dann auch wieder gut kommunizieren. Wenn du den beiden, also vor allem jetzt Olysee, weil der, über den sprechen wir ja, wenn du dem wirklich diese Chance auf Olympia verwehrst, dann musst du ihm wirklich eine Perspektive aufzeigen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dann das erste halbe Jahr Brian Zaragoza-mäßig ungefähr zu 38 Minuten Einsatzzeit kommst, dann könnte man verstehen, dass man relativ früh Olysee,
genau, aber da schätze ich Christoph Freund und Max Eberl schon so ein, dass die keine Ansage machen und sagen, ja, Michael, du bleibst jetzt hier in München oder du kommst jetzt erstmal hier nach München, sondern dass die da schon die richtigen Worte finden und ihm das erklären und sagen, Vincent Kompany rechnet mit dir und plant auch mit dir, du wirst in der Hinrunde nicht nur 38 Minuten spielen, sondern deutlich mehr, also wir nehmen dir zwar Olympia weg, aber wir ermöglichen dir hier in München auch sehr, sehr viel.
Kurze Frage, weil es mich interessiert, bevor wir das Thema Olysee dicht machen. Wie groß ist der Stellenwert eigentlich deiner Meinung nach von den Olympischen Spielen? Also für dich persönlich? Denn jetzt hat sich natürlich, jetzt konzentriert sich so viel auf die EM. Und gut, wir sind ja auch, besonders du, aber auch ich jetzt in meinem Alltag sozusagen, in meinem Beruf, mit der EM durchgehend konfrontiert. Das ist ja schon heute ungewohnt, dass gar kein Spiel stattfindet. Ich weiß gar nicht, was ich um 18 und 21 Uhr machen soll, um ehrlich zu sein. Wie groß ist da der Fokus noch irgendwie auf so olympische Spiele? Was bedeuten dir die vielleicht auch?
Also das olympische Fußballturnier läuft ja immer so unterm Radar, weil lange Zeit durften da nur Amateure auftreten und die Regelungen sind relativ straff und streng. Allerdings, egal mit welchen Fußballern man sich unterhält, Olympia hat einfach einen besonderen Geist. Diese Stimmung im olympischen Dorf, man trifft auf verschiedene Nationen. Ich habe mich auch schon mit deutschen Golfern über das Thema unterhalten, als Golf olympisch wurde. Diese Olympia hat einfach eine besondere Faszination. Unabhängig vom Sport, sondern einfach von diesem Zusammensein in einer Stadt. Es ist nicht wie bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, dass du im ganzen Land verteilt bist, sondern du bist halt im olympischen Dorf. Du lernst Leute kennen und das zieht schon viele an. Und wenn es dann auch noch in deiner Hauptstadt ist als Franzose, dann ist es nochmal was Besonderes.
Ja, kann ich dir nur beipflichten. Wie gesagt, Olympia, ich freue mich tatsächlich jetzt auch schon drauf. Also es ist, wie gesagt, der Fokus halt absolut präsent jetzt auf diesem EM-Turnier. Dazwischen liegen ja dann zum Glück 2 Wochen, dass wir so alle so ein bisschen mal runterfahren können und einmal kurz das sacken können, was auch immer jetzt am Ende das Ergebnis dieser Europameisterschaft ist. Aber ich glaube und hoffe, dass dann die gleiche oder ähnliche Faszination, auch wenn es nicht in Deutschland stattfindet, rund um Olympia wieder aufgebaut werden kann. Jetzt muss ich irgendwie die Überleitung finden, aber wenn wir rund um Faszination reden, dann ist Vincent Kompany und Max Eberl vielleicht auch noch so ein bisschen von der Idee fasziniert, Jonathan Tah verpflichten zu können. Jetzt ist allerdings, gestaltet sich diese ganze Verhandlungsbasis mit Leverkusen doch ein bisschen schwieriger, als man das vielleicht vor ein paar Wochen gedacht hätte. sodass es weiterhin zu keinem Abschluss kommt. Auch da die ganz stumpfe Frage an dich, wie weit ist denn das Ganze jetzt? Also ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass Tah sich das vorstellen kann, dahin zu wechseln, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat, dass die Bayern das unbedingt wollen. Man kann eigentlich auch grob abschätzen, in welcher, haben wir in den letzten Folgen ja auch besprochen, in welchem Range sozusagen sich die Ablösesumme rund um die 40 Millionen vielleicht am Ende einpendeln wird. Woran liegt es noch? Was hapert am Deal?
Ja, die Leverkusener sind schuld, wenn man es so sagen will. Also die Leverkusener sind ja, ich habe schon gesagt, mittlerweile selbstbewusst, dürfen sie auch sein nach all den Erfolgen und lassen sich Jonathan Tah nicht für Peanuts abspenstig machen. Also da hat sich der Stand nicht geändert. Die Bayern wollen 18 bis 20 Millionen bezahlen, vielleicht noch ein bisschen mit Boni obendrauf, und Leverkusen fordert das Doppelte. Und da wird man meines Erachtens nicht so schnell zusammenkommen. Also da muss schon viel passieren, dass das Ding sich noch bewerkstelligen lässt. Aber andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Jonathan Tah, wenn er schon diese Abschiedsgedanken aus Leverkusen hat, nochmal seinen Vertrag verlängert. Also ich glaube, die Bayern werden nochmal ein Jahr warten müssen auf Jonathan Tah.
Jetzt ist ja aber, sag ich als Laie, der nie in seinem Leben Sportmanager war und sehr, 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 sehr wahrscheinlich auch nie wieder wird, 18 bis 20 Millionen, wenn man gleichzeitig 23 bis 30 mit Boni für Hirooki Ito hinblättert, der zwar, ja, ein bisschen jünger ist als Jonathan Tah, auch noch ein bisschen längeren Vertrag hätte als Jonathan Tah, das sehe ich auch. Und trotzdem sehe ich da irgendwie nicht ganz, also ist das für mich so, dass ich als Leverkusen-Manager auch sagen würde, ja Freunde, verarschen kann ich mich selbst.
Ja, eben. Also da bieten sich jetzt Quervergleiche an, weil wir vorher das Thema hatten, Quervergleiche bei Turnieren. Da
wir sind ja auch wieder in der Bundesliga.
An. Genau. Und da kann man den Leverkusenern keinen Vorwurf machen. Also ich würde ehrlich gesagt auch so argumentieren. Würde ich auch sagen, Freunde, ihr bezahlt für den Ito ein Heidengeld, und bei Jonathan Tah, deutscher Nationalspieler, Stammspieler, der bei der EM gerade gute Leistungen bringt.
Deutscher
den
Meister.
Den wollt ihr da für ein Klingelgeld. so nicht.
Für alle nochmal, die uns nicht regelmäßig hören sollten, ne? Das Klingelgeld natürlich nicht ganz im ernsten Kontext sehen. Reden immer noch unglaubliche Summen, über die wir hier reden. Aber natürlich ja, in dem Bereich, ein bisschen Münzgelder. Ne?
Hey, also
dass
ich,
es für
also
18 wenn, Millionen noch keinen Schein gibt, ist eigentlich auch Frechheit.
Ja, wenn ich 18 Millionen hätte, dann meine Miete wäre bezahlt, sagen wir es mal so. Zur Einordnung, das ist natürlich viel Geld, aber wir reden in diesem Geschäft natürlich nochmal über auch größere Beträge. Also bitte da draußen nicht sauer sein, wenn wir den Eindruck vermitteln, 18 Millionen wären wenig Geld.
Ich wollte gerade sagen, da hast du eben gerade ganz schön gesagt, in dem Bereich, wo wir uns hier befinden, da sind es tatsächlich ein paar Peanuts. So ehrlich muss man einfach sein, zumindest wenn man den Markt vergleicht. Ja, jetzt ist halt die große Frage, was du damit machst mit der ganzen Problematik. Ne, weil du, also wie lange du dich hinhalten lässt. Du hast es ja vor ein, zwei Wochen auch schon gesagt, rund um die Palinha, den möglichen Palinha-Transfer, wo die Bayern jetzt ja auch irgendwann, ja, wo du uns gesagt hast, hey, die werden nicht ungeduldig, sondern die werden eher so ein bisschen sauer und sagen, hey, ganz ehrlich, ob wir das Spiel jetzt hier bis zum Ende mitspielen, wenn ihr immer weiter höhere Ablösesummen, Handgelder, all das braucht, okay, dann gucken wir uns zur Not woanders um. Also wie lange kannst du diese Tah-Verhandlung am Laufen lassen? Weil ich sag mal, irgendwann wird auch die Saison wieder an, also die Vorbereitung wieder anfangen. Matthijs de Ligt wird vielleicht wieder zurückkehren. Upamecano wird zurückkehren, die natürlich auch irgendwann wissen wollen, ja, bekommen wir jetzt hier noch einen vor die Nase gesetzt oder wird uns doch nochmal vertraut?
Ich glaube, da ist Vincent Kompany ein ganz wichtiger Faktor. Er ist derjenige, der die Mannschaft dann fit machen muss für die kommende Saison. Und er muss da, glaube ich, klare Ansagen machen. Also wenn er zu Max Eberl sagt, den Palinha brauche ich nicht tausendprozentig und den Tah brauche ich nicht tausendprozentig, dann werden die Bayern vielleicht auch wieder Abstand nehmen und sagen, okay, dann warten wir halt noch ein bisschen. Wir vertrauen dir, Vincent. Wir haben gesagt öffentlich, dass wir dir vertrauen, und jetzt setzen wir das auch tatsächlich um. Wenn du sagst, du kommst vorerst auch so klar, dann sind wir dabei. Dann stehen wir hinter dir.
Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend rund um die möglichen Neuzugänge. Wie gesagt, ob es Tah, Olise, Palinha, Dani Olmo, Xavi Simmons, es gibt ja so unglaublich viele Namen. Wie gesagt, Olise, das wissen wir jetzt auch spätestens, dank dir nochmal, dürfte kurz bevorstehen. Also da, glaube ich, können sich die Bayern auf einen wirklich unglaublich dribbelstarken Flügelstürmer freuen. So ein bisschen wie Sané habe ich ihn manchmal in Erinnerung. Durch die Spiele, die ich gesehen habe von ihm. Starker Abschluss, linker Fuß, viel über die rechte Seite. Also ich glaube, da kann sich die Bundesliga freuen. Lass uns einen Strich drunter machen unter diesem Kapitel. Letzte Geschichte oder ganz kurze News eigentlich, die wir haben sowieso Newsflash. Nochmal zum Abschluss, denn auf der Abgangsseite hat sich auch ein bisschen was getan oder tut sich ein bisschen was. Allerdings nicht, was das große Geld, die großen Verkäufe angeht, sondern die Youngster werden so ein bisschen ausgeliehen. Paul Wanner geht nach Heidenheim. Franz Kretzig soll kurz vor einer Leihe nach Stuttgart stehen. Deine Einschätzung vielleicht nur zu beiden Personalien. Beide werden ja auch sehr, sehr hoch gehandelt als große Talente. Richtige Schritte da jetzt in die Bundesliga nochmal für ein Jahr zu gehen?
Ja, auf alle Fälle. Also es tut, glaube ich, beiden gut, wenn sie auf höchstem Niveau trainieren und auch spielen können. Und ein großer Faktor ist in Stuttgart auf jeden Fall Sebastian Hoeneß und in Heidenheim Frank Schmidt. Das sind zwei Trainer, denen man absolut vertrauen kann, die also auch aus Bayern Sicht vertrauen kann. Wenn du schon zwei Juwele hast, die du jemanden ausleihst, dann möchtest du auch, dass sich gut um sie gekümmert wird. Und ich glaube, da sind Sebastian Hoeneß und Frank Schmidt wichtige Faktoren, denen kann man vertrauen, dass sie die Jungs nicht verheizen und denen kann man vertrauen, dass sie das richtige Maß finden, die beiden einzusetzen. Also, dass man die Spieler verleiht, halte ich für richtig. Wir haben immer wieder das Beispiel von David Alaba, der nach Hoffenheim gegangen ist, oder von Philipp Lahm, der nach Stuttgart ausgeliehen wurde. Aber dass du auch Vereine gefunden hast, wie den VfB Stuttgart und den ersten FC Heidenheim, die für seriöses Arbeiten bekannt sind, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also da haben die Bayern meines Erachtens die richtigen Abnehmer gefunden, die ihnen die Talente da nicht irgendwie kaputt machen, sage ich jetzt mal. Weil es war ja zum Beispiel bei Franz Kretzig war ja auch Hannover 96 ein Thema. Und da glaube ich, das wäre zweite Liga gewesen. Da bin ich mir nicht sicher, ob da Franz Kretzig nochmal gewachsen wäre an dieser Situation. Wobei ich jetzt nicht alles gut reden will, weil in Stuttgart gibt es ja auch einen Maxi Mittelstädt.
Ich wollte gerade sagen, also in Hannover hätte er vielleicht auch
Franz Kretzig vor der Nase sitzt.
Ich wollte gerade sagen, also es ist einmal alles möglich. Nochmal, bis jetzt ist sogar der Transfer noch gar nicht offiziell verkündet. Es sieht nur alles sehr danach aus. Es kann, wie gesagt, auch ein Franz Kretzig kann sich in Stuttgart durchsetzen. Die Chance auf mehr Minuten wären aber wahrscheinlich in der zweiten Liga gewesen, ob in Hannover oder woanders.
Ja, aber in der zweiten Liga wird ein anderer Fußball gespielt. Da geht es nochmal härter und wilder zu. Da ist das spielerische Niveau nicht ganz so groß. Und du willst den Spieler ja dann wieder in dein spielerisches Konstrukt in München zurückholen, wo weniger geklopft wird, sondern mehr gespielt wird. Und ich glaube, da sind Stuttgart und Heidenheim die richtigen Wege.
Dann fliegen wir in unserem Newsflash weiter zu Thema Nummer 2. Joshua Kimmich hat die Woche ein bisschen für Aufsehen gesorgt, allerdings gar nicht durch etwas Aktuelles, sondern etwas, was ja gezeigt wurde. Und zwar ist eine Doku erschienen beim ZDF. Über viele Jahre hat dort ein Kamerateam sozusagen ihn begleitet, sehr viele private Einblicke.
Seit 2017, die ältesten Aufnahmen sind vom Weihnachtsmarkt 2017 in München.
Also das nenne ich mal ein bisschen Durchhaltevermögen im Schnitt. Also da ist ein Cutter wirklich über viele Jahre sehr geprägt worden mit dieser Aufgabe. Das ist jetzt gezeigt worden, wie gesagt, innerhalb dieser Europameisterschaft. Er äußert sich da auch halt zu seiner schweren Zeit in der Corona-Pandemie zum Beispiel, über den schweren Verlust auch von seinem langjährigen Freund und auch so ein bisschen Förderer Tim Lobinger. Also wie gesagt, auch sehr private Einblicke. Ganz kurz deine Meinung dazu. Hast du die Doku gesehen und wenn ja, wie fandest du sie?
Ich habe sie in voller Länge gesehen und ich kann verstehen, dass seine Aussagen, weil er gesagt hat, das Vertrauen zum FC Bayern ist kaputt gegangen damals oder ein Stück weit kaputt gegangen, während der Corona-Aufregung, kann ich auch verstehen, dass das jetzt für Aufregung sorgt. Aber die Aussagen sind 2,5 Jahre her. Also wenn wir uns da zurückversetzen in die damalige Zeit, da ging es um Impfdrängler, da ging es um Impfverweigerer, da ging es um Impfbefürworter. Und die Bayern waren ja schon, die wollten die Musterschüler sein. Karl-Heinz Rummenigge hat sich immer wieder mit der Politik ausgetauscht. Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident hat da sehr stark dafür geworben, dass man die Corona-Regeln einhält und nur so kann man die Bundesliga am Laufen lassen. Und in dieser Phase, also Karl-Heinz Rummenigge hat zum Beispiel gesagt, die Bayern-Spieler sollten vielleicht sogar zuallererst geimpft werden, weil das wäre eine gute Vorbildfunktion. Und in dieser Gemengenlage ist dann Joshua Kimmich derjenige, der sich nicht impfen hat lassen und dann oftmals nicht spielen konnte, weil er in Quarantäne saß, vor allem als Kontaktperson mit Corona-Erkrankten. Und das hat natürlich den Bayern im Image geschadet. Und es hat ihnen auch sportlich geschadet. Und damals hat man ihn schon ein bisschen links liegen gelassen und ihn mit diesem medialen und öffentlichkeitswirksamen Sturm um ihn herum ein Stück weit auch allein gelassen. Und das bringt er eben da zum Ausdruck, der Joshua Kimmich. Aber wie gesagt, die Aussagen sind 2,5 Jahre alt oder 2 Jahre alt. Das hat jetzt für die aktuelle Situation nicht wirklich eine große Entscheidungskraft. Und Joshua Kimmich hat es ja auch gesagt, die handelnden Personen haben sich geändert und erwachsene Menschen können alle Missverständnisse ausräumen. Also aufgrund von 2 Jahre alten Aussagen, den Abschied da jetzt an die Wand zu malen, den sofortigen Abschied.
Ja. Der sofortige Abstieg wäre auch noch was anderes, ja.
Ja, den sofortigen Abschied da an die Wand zu malen, da wäre ich jetzt mal vorsichtig. Aber die komplizierte Situation rund um Joshua Kimmich haben wir ja schon besprochen. Aber mir war jetzt nur wichtig, das ein bisschen einzuordnen, ja, in welchem, ja, Kontext diese Aussagen von damals fielen.
Ja, vielleicht, also bist du schon zum zweiten Mal tatsächlich der Anwalt von Joshua Kimmich. Ich erinnere mich an letzte Woche, wo du ja seine Aussagen auch in den Kontext gesetzt hast, die ja rund um die Stimmung in der Allianz Arena beim Eröffnungsspiel und den Quervergleich gezogen hat. Heute ziehen wir viele Quervergleiche, wie ich merke. Könntest du dir bald vielleicht mal einen Check irgendwie ausstellen lassen, irgendwie so kurz auf Boni.
Ja, aber dass ich jetzt wieder, also das ist ja auch die Aufgabe von uns Journalisten, man kann von keinem Fan erwarten, dass ihr wirklich alles liest und alles mitbekommt.
Nein, natürlich
nicht. Unsere Aufgabe ist ja auch Einordnung und jetzt trifft es natürlich zweimal hintereinander Joshua Kimmich, der ist ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht und natürlich viele Fans bewegt, weil er viele Hater hat, aber auch viele Freunde. Und da sehe ich es schon als unsere Aufgabe, dass wir ein bisschen einordnen. Weil so eine Instagram-Kachel, das ist ja auch etwas, was Christoph Kramer im ZDF gesagt hat, so eine Instagram-Kachel mit einem Zitat ist schnell raus und dann steht ganz klein unten, sagte Joshua Kimmich in der ZDF-Dokumentation. So, und wo kommt dann die Erklärung, dass das 2 Jahre alt ist, das Zeug, und was sich dazwischen zugetragen hat. Also ja. Deswegen ist mir sowas immer ganz wichtig, dass wir die Leute da nicht einfach alleine lassen und denen ein Zitat hinknallen und die sich dann über Joshua Kimmich aufregen, wo es vielleicht gar nichts zum Aufregen gibt.
Deshalb sind wir heute hier und deswegen wollen wir auch den Newsflash jetzt beenden mit Thema Nummer 3 und da auch einfach nochmal deine Einordnung zu haben, denn eine Dekade ist zu Ende, ein Abgang nach einer Dekade, und zwar haben der FC Bayern und sein langjähriger Fitnesschef, wenn man ihn so nennen kann, Dr. Holger Broich, sich einvernehmlich getrennt, beziehungsweise zum 1. Juli jetzt, wird nach 10 Jahren, sozusagen im Juli 2014, glaube ich, kam er damals, wird das Verhältnis aufgelöst. Was ist deine Info, beziehungsweise dein Kommentar dazu? Also er war ja, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, Leiter der Abteilung Wissenschaft, Leistungsdiagnostik und Fitness, nicht nur beim Profifußball, sondern auch für den gesamten Nachwuchsbereich tätig. Also schon ein Mann, der ja über 10 Jahre die Bayern in dem Bereich sehr geprägt hat.
Ja, und der Mann ist nicht nur Doktor, sondern auch Professor. Professor Dr. Holger Broich, der Stadionsprecher des FC Bayern, Stefan Lehmann, hat ihn auch immer den Fitnesspapst genannt. Bei jedem Spiel, wenn die Aufstellung verlesen wird, kommen ja auch die Co-Trainer und die Fitnesstrainer zur Sprache. Und dann sagt er immer Fitnesspapst. Ich weiß, dass das Professor Dr. Holger Broich gar nicht so gefallen hat. Also was ist passiert? Im Zuge der langen Verletztenliste in der vergangenen Saison sind natürlich auch kritische Stimmen aufgekommen und dann steht natürlich auch der Fitnesstrainer ein bisschen im Feuer und wird hinterfragt. Und Herr Broich hat sich das nicht gefallen lassen. Und es ist schon bemerkenswert, dass er dem Kicker da ein Interview gegeben hat und sich gegen die Vorwürfe gewehrt hat. Aber sowas gibt es nur beim FC Bayern. Also ich habe es gestern in der Redaktionssitzung auch gesagt, es ist eigentlich Wahnsinn, wie überhitzt dieses ganze Geschäft ist, dass wir mittlerweile über Fitnesstrainer sprechen. Sondern das wäre halt früher eine Fußnote gewesen in der Zeitung. Fitnesstrainer verlässt den FC Bayern, alles gut, Dankeschön für die gute Arbeit und auf Wiedersehen. Aber beim FC Bayern hat alles eine Relevanz und gerade im Lichte dieser verletzten Misere ist das eben auch eine große Personalie. Und das gibt es bei anderen Vereinen, glaube ich, nicht so in dieser Größenordnung.
Ich wollte sagen, die Bayern selbst haben ja gestern dann auch die Mitteilung rausgegeben und wo Max Eberl auch zitiert wird und ich habe es mir nochmal aufgeschrieben und gesagt hat, dass die Entscheidung ausdrücklich losgelöst vom Verlauf der zurückliegenden Saison zu betrachten ist und eher ein Bestandteil einer grundsätzlichen Neuausrichtung im sportlichen Bereich ist.
Ja, das zeigt, dass die Medienabteilung des FC Bayern und auch Max Eberl natürlich die Automatismen und Reaktionen der Öffentlichkeit vorhergesehen haben. Also wenn du diesen Satz jetzt nicht in die Pressemitteilung reingeschrieben hättest, dann wäre natürlich sofort darüber gesprochen worden, aha, den haben sie jetzt rausgeschmissen, weil so viele Verletzte zu beklagen waren. Aber man muss festhalten, es gab kritische Stimmen, weil sonst hätte sich ja Professor Dr. Holger Broich in diesem Interview nicht gewehrt.
Ja.
Also wenn es keine kritische Stimmen gegeben hätte, dann hätte er ja sagen können, ist doch alles gut im Hintergrund, ich muss mich nicht äußern. Aber er hat es getan und damit bewiesen, dass es eben Kritik gab und er hat es für nötig befunden, sich da zu äußern.
Also ein Abschied mit leichten Nebengeräuschen, den wollen wir beide jetzt nicht haben, sondern einen relativ friedvolleren Abschied vielleicht von diesem Podcast, von dieser Folge schaffen. Deswegen, Kumbi, bedanke ich mich wieder für deine Zeit. Ich glaube, heute wieder, nicht nur haben wir dich ein bisschen näher kennengelernt und deine Einschätzung, sondern auch ein bisschen was über die Bayern-Transfer-Gedanken, die vielleicht in den nächsten Wochen hier noch weiter besprochen werden und natürlich auch weiter über die EM. Ganz klar, nächste Woche gibt es die nächste Folge. Dann vielleicht schon mit einer deutschen Mannschaft, die ausgeschieden ist, aber hoffentlich natürlich mit einer deutschen Mannschaft, die dann auf das Viertelfinale blickt. Das Ganze besprechen wir in der nächsten Woche. Kumbi, ich danke dir für deine Zeit.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, also wir sollten vielleicht die nächste Folge ein bisschen davon abhängig machen, ob Deutschland weiterkommt oder nicht. Jetzt haben wir ja schon verraten, dass Deutschland 2-1 gewinnt.
Ich wollte gerade sagen.
Aber wir können jetzt, glaube ich, den Leuten da draußen nicht versprechen, dass es ein Donnerstag wird. Vielleicht wird es auch ein bisschen früher aufgrund der Aktualität.
Deswegen immer mal wieder bei euch reinschauen, bei Spotify, bei Apple Podcast, in unserer Sport1.de.
Ja, aber die Leute haben doch sowieso das Glöckchen an.
Die haben das Glöckchen an, natürlich. Die deswegen für alle, die es noch Glöckchen nicht haben an, sollten.
Kriegen eine Push-Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Da, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich freue mich übrigens, das muss ich jetzt mal wieder betonen, ich habe wieder ein paar Reaktionen auf Instagram bekommen zu unseren aktuellen Folgen. Auch die Kommentarspalte bei Spotify, die wird manchmal befüllt. Freut mich immer, wenn wir da Feedback bekommen, auch wenn es manchmal negativ ist. Also gerne da weitermachen und Feedback liefern. Freut uns
sehr immer. Sehr gerne. Vollkommen richtig, kann ich nur unterstützen, den Satz. Und deswegen, euch da draußen eine schöne Woche, ein schönes Deutschland-Achtelfinalspiel, wo auch immer ihr es verfolgt. Und Kumbi, wir hören uns wieder, wann auch immer es sein wird, aber allerspätestens in den nächsten Tagen. Hier auch wieder auf den Plattformen eures Vertrauens sozusagen. Kumbi, mach es gut und bis bald.
Du auch, ihr da draußen sowieso. Bis bald.
Ciao, ciao.